Bitcoin schließt den fünften Monat in Folge mit Verlusten. Eine historische Negativserie und zu allem Überfluss kommt jetzt auch noch ein Krieg im Nahen Osten dazu, der auf die Kursperformance von Risikowerten drücken dürfte. Bleibt das ein einmaliger Schock oder steht uns etwas Größeres bevor? Wir klären es in der heutigen Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 2. März. Ich bin Johannes Maxwade und an meiner Seite darf ich wieder Stefan Lübeck, unseren Marktexperten, begrüßen. Stefan, Eskalation in Nahost und alle Kryptotrader setzen sich erstmal wieder ihren Geopolitik-Expertenhut auf. Straße von Hormuz hier, Ölpreis da. Aktuell werden viele voreilige Schlüsse gezogen. Auf welchen Indikator schaust du gerade, um langfristig abschätzen zu können, wie sich die Lage entwickelt?
Tatsächlich logischerweise Ölpreis, du hast es erwähnt. Vor allem schaue ich aber tatsächlich auf den US-Dollar mal wieder. Denn der indiziert, ob Anleger in Krisenzeiten, und das kann ja zumindest mal temporär als das aktuell gewertet werden, insgesamt aus Assets rausgehen. Wir wissen, Cash is King. Oder die Situation schneller eingepreist sein könnte, als einige vielleicht denken, und sich wieder im Endeffekt dann auch zeitnah auf Wirtschaftsdaten konzentriert wird. Zumal sich in den USA ja noch ein anderer Sturm zusammenbrauen könnte, dazu dann aber auch vielleicht mehr im Hauptteil.
Ja, inmitten des Kriegschaos ploppt gerade eine ganz andere Debatte auf. Dürfen und sollten KI-Modelle vom Militär genutzt werden? Der aktuelle Streit zwischen dem Pentagon, Anthropic und OpenAI zeigt, KI bleibt das bestimmende Narrativ und das färbt sich natürlich auch auf den Crypto-Space ab. Und ich würde sagen, wir werfen gleich mal einen Blick auf Venice AI, der Altcoin des Tages bzw. der Woche. Das Projekt von Krypto-Urgestein Eric Voorhees ist seit Jahresbeginn einfach mal um das Fünffache explodiert, wie wir hier im Chart sehen können. Venice ist aber nicht neu, startete schon im Januar 2025. Dann war es lange still und mit dem neuen aufflammenden KI-Hype, ich habe es gerade gesagt, rückt das Projekt jetzt plötzlich wieder in den Fokus. Ja, was ist Venice AI? Venice ist eine KI-Plattform, die einen datengeschützten und unzensierten Zugang zu Open-Source-KI-Modellen für die Generierung von, man kennt es, Textbildern, Videos und Code bietet. Man kann aber auch anonymisiert, wichtiger Unterschied zwischen also datengeschützt und anonymisiert, Frontier-Modelle wie alle, die wir kennen, ne, Claude, ChatGPT und so weiter, nutzen. Sie wurde von Eric Voorhees, habe ich gerade gesagt, dem ehemaligen CEO von Shapeshift, gegründet. Und warum steigt das Ding jetzt? Na, Katalysatoren sind vor allem die Tokenomics und das Design rundum ziemlich interessant, aber natürlich auch die Adoption. Und der aktuelle KI-Hype, der gießt einfach da ein bisschen Benzin ins Feuer. Also VVV heißt der Token, durchlief kürzlich das erste Halving, wobei man sagen muss, es ist eher ein Quartering. Die jährliche Token-Emission wurde nämlich nur um 25% gekürzt. Der Token-Use-Case ist aber hier an der Stelle entscheidend und der macht Venice zu einem echt spannenden KI-Projekt im Crypto-Space, wie ich finde. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, schade, dass wir nicht früher drauf gestoßen sind, beziehungsweise wir wussten davon, aber den Pump haben wir tatsächlich nicht kommen sehen. Also man staked VVV und erhält dann Diem, also ist so ein Dual-Token-Modell, und pro Diem hat man dann $1 pro Tag an API-Credits. Dadurch wurden bereits schon 17% des Circulating Supplies gelockt, und wenn man dann VVV staked, bekommt man gemäß des eigenen Anteils Zugriff auf die gesamte Inference-Kapazität des Netzwerks. Das heißt einfach, je mehr Netzwerkleistung wenn es hat und je mehr Stake man selbst hat, desto größer ist das eigene Nutzungspotenzial an dieser App. Also man zahlt hier nicht per Prompt, wie wir das von den anderen Modellen kennen, sondern nach gestakter Kapazität, und das halt auch für immer. Und dadurch hat man den direkten Value Capture zur Nutzung des Venice-Netzwerks. Und dieses hat neulich einen Meilenstein erreicht, 2 Millionen Nutzer. Und auch, da das Netzwerk in der Theorie auch von KI-Agenten genutzt werden kann, und damit hat Voorhees in letzter Zeit auch viel geworben, die sind gerade der letzte Stein, kann demnach auch ein Boost durch eine potenzielle autonome Nutzerbasis stattfinden. Also diese 2 Millionen Nutzer, das ist halt hier, der Case könnte sich potenziell auf, weiß ich nicht, oder könnte einfach exponentiell steigen, weil es gibt unendlich viele KI-Agenten, die dann möglicherweise Venice nutzen und dementsprechend auch unendlich hoch die Nachfrage, zumindest in der Theorie. Also auf jeden Fall enorm vielversprechend. Die große Frage ist hier einfach, wie groß ist die Nachfrage wirklich nach privater KI? Also das ist hier auch ein klassischer Crypto-Play sozusagen, ne? Wenn man sehr puristisch unterwegs ist, man möchte KI irgendwie datengeschützt und anonymisiert nutzen, wie groß ist da wirklich die reale Nachfrage für? Und Eric Voorhees hat selbst gesagt, man sei hier einfach das größte unzensierte LLM der Welt oder die LLM. Stefan, mal zum Technischen. Was sagt uns der Chart?
Ja, ich gehe mal gerade rein. Ist tatsächlich lustig. Ich erinnere mich noch, dass die im, wann war das, September 2024, da war ich, kleine Anekdote, da war ich doch in Singapur auf der Token 2049. Da hatten die einen riesigen Stand. Und da bin ich auch mal dran, habe mir das mal kurz angehört und so. Und dann hatten wir ja, glaube ich, Anfang 25, weißt du noch, da war dieser Hype im Grunde genommen, dass man dachte, jetzt 2025 wird auch ein Stück weit das Jahr der KI-Agenten etc. pp. Ja, ein Teil lief, die großen Player kennt man, in die ich auch teilweise zumindest mal, was Virtuals angeht, noch eine Position halte. Aber ich habe dann tatsächlich dieses Venice-Ding auch wieder komplett aus den Augen verloren. Denn du hast das vorhin noch gesagt, da gab es irgendwie einen großen Airdrop. Irgendwann im Anfang 25, Ende Januar, Anfang Februar 25, dann ging das Ding von astronomischen Werten runter auf, ja, deutlich unter 1 Dollar, in der Spitze 92 Cent oder was, ihr seht das hier gerade. Dann passierte hier über Monate, eigentlich in den letzten Monaten nichts und dann, ja, wie Phoenix aus der Asche, auf einmal mit dem ersten Pump in Richtung 3,60 Dollar, dann Retrace tatsächlich an dieses alte Level. Da sieht man immer, wie wichtig eigentlich Level sind. Dann gab es einen Retrace in diesem Bereich aus diesem April 25 Tief. Das hielt dann. Und dann im Grunde genommen kam der nächste Move gen Norden. Was ich interessant fand, ist, dass du gerade gezeigt hast, das war ja der Chart, den wir hatten, die Grafik war, wie viel Market Cap das Ding gerade hat, ne? 300 Millionen oder was. Vielleicht kannst du nochmal gerade nachgucken, ist das schon total oder ist das, wie viel ist da unlocked oder quasi wie viel Overhead kann da noch kommen? Weil 300 Millionen, wenn ich sehe, was für wirkliche Shitcoins teilweise, also tote Layer Ones, Stichwort Layer One sterben in diesem Jahr, teilweise 1, 2, 3 Milliarden Bewertungen haben und das Ding, ob die auch nach diesem Pump, den wir jetzt aktuell gesehen haben, lediglich um die 300 Millionen notiert, ist das, und ich will jetzt nicht sagen, ihr sollt da jetzt reinkaufen, weil der ist hart gelaufen, der hat mal 6 gemacht, ungefähr vom Tief, kann man sagen, insofern, würde ich da jetzt nicht vielleicht gerade direkt reinspringen. Und er ist auch tatsächlich, wenn man nimmt, und jetzt wundert euch nicht, das absolute Hoch hier, das war an dem Tag, wo auch der Airdrop kam, die erste Listung. Das würde ich nie als sozusagen die 1, wenn ich quasi Retracements ausrechne, das hier oben ansetzen, sondern immer dann am ersten Tag danach, wo ich tatsächlich sagen kann, okay, da wurde dann wirklich schon gehandelt. Insofern, sag ich mal, das Hoch irgendwo bei 12 Dollar rum, Tief bei 92 Cent, dann so angelegt, sieht man, wir haben jetzt mehr oder weniger 50% der Strecke retraced. Wir sehen auch in der Vergangenheit hier, Februar 25 war der Bereich mehrfach von Relevanz, sind jetzt erstmal geprallt. Für mich wäre, und wir wissen, Volatilität ist hoch, eine Möglichkeit vielleicht für den Einstieg, nur Financial Advice, aber so werde ich das jetzt genauer beobachten, dass ich sage, kommen wir zurück in diese Zone, in diese blaue Zone hier rein, was sind das, zwischen 4,90 Dollar und 4,60 Dollar und stabilisieren uns dann. Und ihr seht ja, wir handeln auch, zuletzt wurde die 20-Tage-Linie als Support hier auch am 24. Februar, also letzten Dienstag, respektiert und dann kam der nächste Push. Ist das für mich eine Zone, wo ich sagen kann, ey, hier gucke ich mal genauer hin, um dann eventuell eine Bewegung zumindest mal, das kann ich mir ganz gut vorstellen, erweitertes Golden Pocket, ihr seht es jetzt hier eigentlich selber, ups, kleiner Lag hier gerade gewesen, dieser Bereich hier, weil der im Endeffekt war auch dieses Retracement hoch, dann nochmal, bevor es dann deutlich gen Süden ging, irgendwann im Februar, Mitte Februar 25. Und da sehe ich 61,8er bis zum Advance oder bis zum erweiterten Golden Pocket 70er bei 8,70 Dollar. Dann wäre durchaus eine Möglichkeit, Retrace in diese Zone hier irgendwas um 4,70 Dollar, um dann eventuell den Push zu machen. Und auch für mich sind, wenn ich chancenrisikotechnisch das gut aussieht, die Stabilisierung ist für mich auch 80%, 100% oder so mit einem Move, der relativ schnell vonstatten geht, auch aus sozusagen Spot-Kauf-Sicht durchaus ein interessantes Investment, weil 100%, ich weiß, wir früher haben alle mal von 100x geredet, heutzutage kann man sich freuen, wenn man dann vor ein paar Monaten ein paar x hat. Insofern, ich sag mal, wenn er zurückkommt, sind wir bei was? 200, 250 Millionen Market Cap? Wie sieht's aus mit dem Total Supply? Oder wie ist das Fully Diluted?
Genau, Fully Diluted aktuell 500 Millionen. Man muss aber dazu sagen, es gibt keine VC-Unlocks, weil es waren auch keine VCs beteiligt. Und diese Tokenomics-Dynamik ist ja auch nochmal komplett auf das Projekt ausgerichtet. Das heißt, die Emissions, die reduzieren sich natürlich halt auch Jahr für Jahr. Das ist ja extra sozusagen in diesem Mechanismus festgesehen.
Aber selbst ein Total Value Locked, weißt du selber, 500 Millionen ist jetzt nicht mehr billig, aber ist teilweise, wenn du überlegst, welche Meme-Coins teilweise bei 500 Millionen oder mehr gehandelt haben, und die haben im Endeffekt einen Use-Case aktuell, und ich will jetzt nicht das Projekt promoten, ich bin auch selber nicht investiert, ich finde es zumindest mal dahingehend interessant, ja, wie du schon sagst, vielleicht hätte man sich mal ein bisschen eher mal anschauen sollen. Das Problem ist immer, ihr kennt es selber, es gibt so viele Projekte und so viele Coins und man kann einfach nicht jeden im Blick haben. Wir kennen Virtuals, es gibt zwei, drei andere AI-Geschichten, die auch gestandene Projekte sind, die ich interessant finde. Jetzt ist, sagen wir mal, mit VVV ein neuer auf der Watchlist hinzugekommen, Johannes.
Auf jeden Fall. Und wollt ihr beim Thema Krypto immer einen Schritt voraus sein, dann holt euch jetzt die BTC Echo App. Die ist verfügbar im App Store und im Play Store. Mit Echtzeit-News, Kursalarm, Prognosen und Analysen bleibt ihr dann immer top informiert. Jetzt downloaden. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, empfehle ich euch das BTC Echo Plus Abo. Das ist bereits ab 1 Euro erhältlich. Hier steckt dann der wahre BTC Echo Alpha mit exklusivem Zugang zu Expertenanalysen, Interviews und Hintergrundberichten sowie Prognosen zu euren Lieblingscoins. Ja, Stefan, wir gehen mal ins Hauptthema über. Wir kommen zum Marktgeschehen. Meine gesamte Timeline, die spricht nur noch vom Dritten Weltkrieg. Sentiment, die haben das einmal gemessen. Krypto-Twitter ist im vollen Panikmodus, auch wenn wir die extremen Werte vom letzten Juni, da gab es ja schon mal eine Eskalation in Nahost, noch nicht erreicht haben. Natürlich thematisieren wir jetzt die Auswirkungen auf Bitcoin, aber wir wollen vor allem auch auf die eigentliche Gefahr eingehen, die alle inmitten der Kriegsschlagzeilen gerade überlesen. Dazu gleich mehr. Stefan, aber erstmal zum Obligatorischen. Die Kurse von Gold und Öl, die signalisieren uns, dass das keine schnelle Nummer wird. Mit welchen Reaktionen rechnest du am Markt in den nächsten Wochen?
Ich sehe es tatsächlich, also ich kann mir echt vorstellen, dass die Sache schneller gegessen ist, als viele denken. Ja, Öl, logisch, wenn die Straße von Hormuz per se jetzt als geschlossen gilt, wohlgemerkt, die wird nicht physisch geschlossen, sondern das ist, ich habe das gestern schon ganz kurz erklärt, der größte Versicherer von Tankerschiffen, Lloyd's London, die rufen, die nehmen einmal das Telefon und sagen, Leute, wir versichern euch nicht mehr, oder wenn ihr versichert sein sollt, ist der Premium auf einmal so und so hoch und das kann sich schlicht und einfach dann keiner mehr leisten. Also Risk to Reward auch dort und im Endeffekt, was machen sie? Drehen alle ab und sitzen jetzt im Grunde genommen links und rechts von der Straße von Hormuz und warten im Grunde genommen, dass sich das alles beruhigt, dass man so vielleicht am Rande. Dass der Markt in diesem Fall, ne, in der aktuellen Situation, auch gerade wieder über das Wochenende, die klassischen Märkte hat nicht offen, in diesem Fall dann halt Öl und Edelmetalle steigen und Aktienindizes und insbesondere Risk Assets erstmal verkauft werden, ist sicherlich normal, das kennen wir aus vergangenen sozusagen geopolitischen Problemen oder militärischen Auseinandersetzungen. Jedoch hatte der Markt meiner Meinung nach sich insgesamt, das sehen wir glaube ich alle oder wissen wir alle, bedeuten mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ne? Also die Verlegungen der US-Flotte gen Nahen Osten laufen seit Wochen. Man konnte sogar mit Shift-Tracker live sehen, wo die Lincoln und Ford da gerade rumfahren und wie die sich bewegen, in welchem Tempo. Da war relativ klar, wann die da ankommen. Man wusste, die Verhandlungen in Genf, die stocken gerade so ein bisschen, aber da wird ein Stück weit verhandelt. Und man konnte vielleicht auch zumindest mal Ende der Woche, Donnerstag, Freitag sehen, dass das Wording seitens der USA zunehmend schärfer wurde und ja, auch insbesondere Risk Assets und nicht nur jetzt Krypto allein wieder denken, seines US-Wachstumstitel, beziehungsweise auch der Softbereich insbesondere auch, aber auch AI-Titel, ja, zuletzt sowieso schon Kursrückschläge gesehen haben und teils deutlich unter ihren 2025er Höchstständen handeln. Deswegen sehe ich im Endeffekt diese Bewegung oder vielleicht auch deswegen sind die Kursabschläge, gerade die Abschläge, wir reden jetzt nicht von den Aufschlägen bei Öl, ich meine, die erklären sich, glaube ich, von selbst, aber die Abschläge verhältnismäßig überschaubar. Also ähnlich sehe ich es auch bei Bitcoin und Ethereum. Wir haben halt einfach schon echt einen drüber bekommen. Wir haben ja vorhin gewitzelt, es will halt keiner mehr verkaufen, selbst Vitalik hat schon verkauft. Also die Entwicklung war insgesamt vielleicht einfach erwartbarer, muss man sagen. Und deswegen auch in der Reaktion an den Märkten, zum Beispiel im Vergleich zum April 2024 oder auch dann da im Juni 2025, da seht ihr es ja, quasi als wir da diese Schläge gegen die Nuclear Facilities hatten, insgesamt bisher wesentlich geringer. Also im Grunde genommen, der Markt, es war erwartbarer, der Markt hat sich schon mitunter positioniert, der Markt hat sich gehedged womöglich und dementsprechend wurde jetzt, ja, ich sag mal, ne, 1-2% Kursabschlag in den Indizes ist überschaubar. Dass ich einfach mal auf den DAX gesagt, dass die Lufthansa minus 10% einen abbekommt, ist klar, weil die können jetzt den ganzen, die ganzen Hubs im Nahen Osten alle nicht erstmal anfliegen. Das heißt, denen geht Gewinnflöten. Das ist dann im Umkehrschluss sowas wie ein Rheinmetall natürlich, die profitieren immer, wenn es irgendwo Krieg heißt. Ich denke aber, jegliche Anzeichen für eine Entspannung in der Region, und das können wir durchaus auch in den nächsten Wochen vielleicht hören, oder also in den nächsten Tagen schon, und die Begründungen werden wir gleich später noch drauf eingehen, dürfte dann im Endeffekt zu einer Erholungsbewegung führen. Dann aber, das muss man sagen, die dürfte wahrscheinlich auch logischerweise dann nicht so stark ausfallen. Ne? Wenn alles nicht so stark gefallen ist, ist auch nicht damit zu rechnen, dass sobald wir dann irgendwie ja, Stimmen der Entspannung hören, dass dann auf einmal der komplette Markt gen Norden eskaliert. Also es ist, ich sag mal, alles so ein bisschen moderater vielleicht diesmal.
Ja, also was wir auf jeden Fall nicht hatten, ist eine böse Überraschung dahingehend. Also du hast schon gerade gesagt, wir hatten genug Zeit, das Ganze einzupreisen. Die Gefahr ist natürlich aber auch, dass das Schlimmste noch bevorsteht, weil die Wahrheit ist auch einfach, ein Krieg, der bietet nun mal viele Variablen. Ja, und bereits in den ersten Tagen zu sagen, was oder sagen zu können, was passiert, das ist halt nicht immer möglich. Und für alle, die glauben, dass eine solche Eskalation ein definitiver Dip-Buy ist, hier einmal dieser Chart. Wir sehen die Performance des S&P 500 nach US-Präsident gewichtet, beziehungsweise gezeigt, also einfach nur ne, die Performance seit Beginn der Amtszeit. Und hier lachsfarben Präsident Bushs erste Amtsperiode, als der Irakkrieg stattfand, mehr als 30% Minus dann in seiner Periode, überlappte sich natürlich auch mit dem Platzen der Dotcom-Blase, muss man mal gucken, was ist hier kausal und was korreliert hier einfach nur. Aber ein anhaltender Krieg muss nicht gut sein für Aktien, je nachdem, wie lange die USA dabei sind. Also im Irakkrieg war man ja auch ziemlich lange verwickelt und ich würde sagen, das hat dem Land nicht unbedingt gut getan. Man kann den Chart natürlich auch anders lesen, ungeachtet der Krisen, die kommen. Die Märkte kennen meist nur eine Richtung aufwärts. Das heißt, man erholt sich immer. In der Not muss der Frieden halt warten. Denn die Beschwichtigung von Anlegern, die sorgt halt für eine Wiederwahl und nehmen keinen Krieg irgendwo am Lande der Welt. Und auch das wird Donald Trump im Hinterkopf sitzen, dass er hier möglichst, wie du schon sagst, eine schnelle Resolution haben möchte. Weiß nicht, was sagst du, Stefan?
Ja, du hast es schon gesagt. Optimalerweise haben sie auch so im Irak gelernt. Wir wissen spätestens seit Afghanistan, die USA selber ist ein Stück weit kriegsmüde. Für mich ist auch der entscheidende Unterschied gerade, ob es, und das wird zu, ich sag mal, 99%iger Wahrscheinlichkeit so sein, da lege ich mich einfach fest, lediglich Luftschläge sind, also keine Boots on the ground, wie man so schön sagt, und damit auch kein langjähriger, quasi ja zehrender Krieg sozusagen, für den Trump übrigens dann auch mal die Stimmung des Senats, die Zustimmung des Senats bräuchte, die er sich ja ohnehin auch für diesen Schlag jetzt nicht eingeholt hat. Auch das ist schon wieder grenzwertig und eigene Stimmen sagen so, Digga, du kannst nicht einfach irgendwo losschlagen. Und die dürfte er, denke ich mal, spätestens nicht bekommen. Zumal, und das dürfte auch nicht in seinem, das hat er definitiv im Hinterkopf, die Midterms, wie wir wissen, anstehen. Und seine Mager-Follower, nenne ich sie mal, ohnehin schon meckern wegen des Angriffs, da ja ein Wahlslogan ursprünglich zu seiner Wiederwahl war, die USA werden weniger in militärische Auseinandersetzungen involviert sein. Und vielmehr sollte man die ohnehin schwache Performance in Midterm-Jahren dann schlicht und einfach auch nicht vergessen. Ne? Wir bewegen uns, ich habe das mal gerade rausgeholt, nur mal ganz schnell geguckt. Ihr könnt quasi euch einen Screenshot machen, wenn ihr auf YouTube schaut. Ihr seht im Durchschnitt in den 12 Monaten bevor den Midterm-Wahlen, die sind ja im November jetzt diesen Jahres, ist der S&P im Durchschnitt um 18% gefallen. Das beruht darauf, dass da manche Jahre natürlich extrem stark gewichten, teilweise die Krise in den Ende der 20er Jahre etc. pp. Oder 2002 auch nach 9/11 und dann dem Einmarsch nach Afghanistan. Nichtsdestotrotz kann man, ich sag mal, vielleicht wären es nicht 18%, lass es 10% sein. Wir hatten gerade 2% unter All-Time High im S&P. Also insofern, das zeigt schon, da ist auch ohne diese ganzen Faktoren jetzt gerade ohnehin eher ein schwierigeres Jahr. Und muss man einfach mal sagen, dass Trump dürfte im Endeffekt eigentlich nur ein schneller Erfolg im Iran möglicherweise neue Wähler auf seine Seite ziehen. Denn für den steht es ja, und das zeigen die aktuellen Charts auf Polymarket, ohnehin nicht so gut, dass er die Midterms überhaupt gewinnt. Er kann sich also einfach gesagt eine lange Auseinandersetzung im Endeffekt gar nicht leisten, Johannes.
Ja, ich habe auch auf Twitter gesehen, dass so alte Tweets von ihm ausgekramt wurden, denen er damals noch bei Präsident Obama quasi gesagt hat, dass er offenbar inkompetent sei, weil er die Lage im Iran nicht im Griff hat. So, das kann natürlich jetzt auch wieder negativ auf ihn zurückgeführt werden. Er wird auf jeden Fall danach gemessen und er kann sich auf jeden Fall keine Inflation und größere makroökonomische Auswirkungen aktuell leisten, wie du schon gerade gesagt hast. Aber wir bleiben mal bei Bitcoin und wollen uns mal den Kryptomarkt genauer anschauen. Das war jetzt so das Geopolitische und Makroökonomische. Einige Beobachter, die zeigen halt auf Bitcoins verhältnismäßig solide Kursperformance seit Kriegsbeginn. Gut, wir müssen jetzt auch sagen, wir nehmen den Podcast vor US-Börsenstart um 15:30 Uhr auf. Das heißt, die Kursbewegungen, die könnten noch stattfinden. Aber wir gucken uns einfach mal an, wie das Ganze so vonstatten ging. Es sah nämlich kurz so aus, als wenn wir das übliche Spiel sehen. Alle anderen Märkte sind geschlossen. Also trifft es natürlich wieder nur Krypto, die dann im Laufe des Wochenendes hart abverkaufen. Der initiale Sell-Off, der war tatsächlich aber eher reflexhaft, wie sich zeigt. Ein Crypto-Quant-Analyst zeigt auf einen Sell-Volume-Spike von 1,8 Milliarden in den Krypto-Derivate-Märkten an. Das ist jetzt das wichtige Stichwort. Möglich, dass hier also einfach viele Hebeltrader erstmal short gegangen sind, weil sie sich sicher waren, dass Bitcoin jetzt unter 60.000 fällt. Auf dem Spotmarkt zeigte sich dann aber eine gewisse Ruhe, wie wir im nächsten Chart sehen können. Trotz der jüngsten geopolitischen Eskalation, ein Ereignis, das in der Vergangenheit eher zu starken reaktiven Verkäufen geführt hat, zeigen die Daten demnach keinen nennenswerten Anstieg der Zuflüsse von Short-Term-Holder auf Kryptobörsen. Also keine panikartigen Gewinnmitnahmen, keine Kapitulation, wie wir sie vielleicht Anfang Februar gesehen haben, aufgrund von Verlusten, kein reaktives Verhalten der Spotverkäufer oder Käufer, die sind ja normalerweise eher ereignisintensiv. Und ja, die Märkte stabilisieren sich dann auch in der Regel, wenn schwache Hände den Verkauf abgeschlossen haben, so der Analyst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto hier, Stefan. Nach 5 Monaten Minus bei Bitcoin und jetzt dem scheinbaren Worst Case in Nahost sind die Verkäufer vielleicht auch einfach erschöpft, muss man sagen. Was deutet denn vielleicht auf einen Bounce im März hin?
Also einer ist zumindest mal nicht erschöpft. Wir bringen das ja wöchentlich jetzt rein. Weißt du, hast wahrscheinlich gerade auch gesehen, Mr. Saylor hat mal wieder gekauft. 3015 Bitcoin mit einem Durchschnittspreis von 67.700 für insgesamt 200 Millionen US-Dollar. Also der hat immer noch eine Schatulle, wo auch immer das herkommt. Saisonal, um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir Gründe für Bounce gegen den Bounce? Saisonal tatsächlich haben wir nicht so viel Gründe, muss man sagen. Der März ist statistisch gesehen der zweitschwächste Monat des Jahres mit durchschnittlich 0,5% Kursplus tatsächlich über alle gerechnet. Dass wir jedoch 5 Monate in Folge gefallen sind, ja. Und dann hole ich nochmal den Chart gegen Gold hinzu. Tatsächlich gegen Gold sogar 7 Monate. Das gab es übrigens noch nie, wie ihr auch seht. Ist historisch insgesamt selten, also statistisch gesehen selten, so historisch einmalig gegen Gold. Und es deutet eher auf eine Late-Cycle-Capitulation hin, als ein weiterer Start der nächsten frischen Abwärtswelle, muss man sagen. 6 rote Monate in Folge, nur zur sozusagen Komplettierung, gab es bei Bitcoin übrigens in Dollar gerechnet nur einmal. Und das insgesamt erhöht vielleicht die Chancen auf eine, ja, oder zumindest auf eine, auf Mean Reversion Bewegung. Im Grunde genommen, ne, alle shorten rein, du hast es gesagt, alle shorten gefühlt den Boden, weil es muss ja noch tiefer gehen. Was macht der Markt sozusagen dann? Und was können auch Market Maker im Endeffekt machen, wenn sie sehen, oh Gott, alle sind so gewichtig auf einer Seite, aber wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, die Liquidität ist generell relativ dünn, also die Orderbücher sind nicht so voll, spätestens seit 10.10. zum einen, das hat uns viel Liquidität gekostet, der Oktober-Crash und dann jetzt mal am 6. Februar nochmal der Move auf 60.000. Jane Street lässt grüßen vielleicht. Das beides hat Liquidität gekostet insgesamt. bedeutet, die Chancen für Mean-Reversion-Bewegungen sind dann deutlich höher und das kann dann auch wieder schnell zu Short-Eindeckungen führen, kann auch schnell dann wieder potenziert in die andere Richtung gehen, Johannes.
Ja, ich habe eine interessante Analyse von Muntermute neulich gelesen, die zeigen im Prinzip, dass das Retail-Verhalten tatsächlich invers ist. Also, dass es früher so war, wenn Aktien steigen, dann steigen auch Krypto, weil Retailer halt in beiden Märkten unterwegs sind. Und jetzt ist es eher so, dass sie von Krypto zu Aktien hin und her springen. Und das würde dann bedeuten, wenn wir vielleicht eine länger anhaltende Schwäche bei Aktien sehen, dass sie möglicherweise zurück in den Krypto-Space kommen. Es ist nur eine Theorie, nur ein Szenario und wo wir dabei sind, das ist so auch ein bisschen der Best Case für Bitcoin. Das war die letzte Negativschlagzeile vor einer Ruhephase, die möglicherweise eintritt. Der Markt ist einfach überverkauft und reagiert immer weniger sensibel auf schlechte News, umgekehrt zum Top im Oktober, wo einfach bullische News den Kurs auch nicht weiter nach oben treiben konnten. Und wir haben ja auch mehrfach in den letzten Wochen drüber gesprochen. Ich habe gerade eben wieder eine Analyse gegeben. Bitcoin liefert bereits technische On-Chain-Signale, die auf einen Boden hindeuten. Eine kurzfristige Erholung wäre demnach nicht überraschend, insbesondere da ja viele Marktteilnehmer, das hast du ja auch gesagt, gerade sehr defensiv agieren. Und zu den möglichen Chartmarken gen Norden, da kommen wir dann später in deine Analyse, Stefan. Worst Case für Bitcoin wäre hingegen ein Szenario wie im Frühling 2022. Wir erinnern uns, Russland fiel damals in der Ukraine ein. Im Februar war es, also ein bisschen mehr als vier Jahre her. Es kommt zu massiven und vor allem langfristigen Makroverschiebungen. Ne? Das ist wieder diese Sache, wie lange dauert das ganze Ding und die Bitcoin oder beziehungsweise Bitcoin und Allgemeinmärkte fallen beziehungsweise werden exponentiell hart getroffen. Also ich sehe auch viele Parallelen. Damals war Bitcoin sehr volatil. Wir sehen es hier in diesem Chart, legte aber in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn tatsächlich wieder zu. Alle riefen bereits den Boden aus und es wurde dann auch von einem neuen Aufstieg gen All-Time-Highs gesprochen und dann erst knallten die langfristigen Konsequenzen dieses Kriegs rein. Wir wissen, die Inflation und natürlich auch die Zügelung der Geldpolitik durch die Fed, die stellten sich dann tatsächlich als Genickbruch für den Markt aus und wir sehen ja auch, beziehungsweise wissen alle, wer so lange dabei ist, was dann in 2022 noch passierte. Heißt aber auch, Stefan, dass wir auf die Fed schauen müssen. Womit rechnest du? Was wird Powell als nächstes machen, wenn er sich diese Sachen jetzt gerade anschaut?
Also die Entwicklung, und dann gehen wir wieder zurück zu Fundamentaldaten, der wird sich nicht den Krieg anschauen, der sieht logischerweise Ölpreis, der weiß aber selber auch, Ölpreise kann er selber nicht bewegen. Der Ölpreis ist etwas, wo die Fed einfach auch selber handlungsunfähig ist. Und dementsprechend schaut er logischerweise auf die Inflation. Wir hatten in der Vorwoche deutlich über den Erwartungen rausgekommene PPI-Daten. Die waren, glaube ich, im Monatsvergleich plus 0,3% waren erwartet. 0,8% sind es geworden, also wirklich ein krasser Spike. Der ist auch teils wohlgemerkt auf Saisonalität zurückzuführen. Ich glaube, das hatten wir im letzten Jahr nämlich ähnlich auch schon mal besprochen, dass man immer die Januarzahlen sind, die im Februar rauskommen, die zeigen, sind dann statistisch gesehen immer erhöht. Ich habe eben gerade im Vorbericht nochmal schnell, geguckt gehabt, nur um dann in den Folgemonaten dann im Endeffekt doch wieder rückläufig zu sein. Und das hat sicherlich die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Leitzinssenkung weiter reduziert. Die steht jetzt aktuell zum Beispiel für den 18. März, also wir haben ja diesen Monat mal wieder eine, steht so bei 2,6%. Dann am 29. April sieht es nicht wirklich besser aus, 14,4%. Im Juni immerhin 39% und ich meine, im Juli ist die erste Zahl, wo die Mehrheit tatsächlich davon ausgeht, dass es eine Zinssenkung um immerhin 25 Basispunkte geht, nämlich 44%. Um das mal einfach mal gerade zu sehen. Und da wissen wir im Endeffekt, die Wahrscheinlichkeit hat sich zumindest mal weiter reduziert, weil Inflation ist ein Problem für die. Und das dürfte logischerweise auch, wie sich die Fed jetzt reagiert, um die Entwicklung und die Langfristigkeit dieser Iran-Konstellation oder dieses Militärproblematik dort zusammenhängen. Weil nachhaltig steigende Ölpreise und das ist quasi entspricht dagegen, dass wir zeitnahe Zinssenkungen sehen könnten, sind steigende Ölpreise nachhaltig logischerweise ein Trigger für steigende PPIs, die sich dann wieder in steigenden CPIs niederspiegeln. Und ebenfalls, und das ist interessant, dürfte das nämlich auch wieder nicht im Sinn von Herrn Trump sein. Auch deswegen sage ich, dass der Zeitraum, in den USA da aktiv involviert sind, wirklich limitiert sein muss. Weil wir wissen, wer seine Ansprache da letzte Woche gehört hat, $2 pro Gallone ist ja quasi das Ziel. Das kriegt er natürlich nicht, wenn die Kurse wenn die Ölpreise wieder steigen. Und auch, dass der Dollar, hatte ich ja eingangs erwähnt, gerade als Safe Haven zu fungieren scheint, deutet eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe gerade nämlich nochmal geschaut, der Schweizer Franken, der war in den letzten Jahren, ihr wisst es, der Dollar wurde ja sukzessive abgewertet. Das war auch sozusagen ein Stück weit das Ziel der USA, muss man sagen, mit ihrer Politik. Und der Schweizer Franken ist eigentlich ja seit Ewigkeiten die stabilste Währung. Und dieser Stabilitätsanker, der hat tatsächlich jetzt unlängst, auch heute Morgen, gegen den Dollar verloren. Bedeutet, Dollar ist gerade wieder Safe Haven. Das heißt, die Leute gehen in Dollar. Wenn es wirklich knackt, ist es immer so, Cash is King. Und Cash ist dann einfach Dollar, weil nur Dollar insgesamt vom Volumen her die Liquidität bereitstellt, damit im Endeffekt Leute groß aus Assets rausgehen können, um dann im Endeffekt einfach gesagt liquide zu bleiben und Rechnungen bezahlen zu können.
Hm. Ja, jetzt noch eine spannendere Betrachtung des Ganzen, weil wir hatten ja vorher auch angeführt, so ne 2001 der Irakkrieg, zeitgleich mit der Dotcom-Blase. Jetzt ist natürlich die Frage, was da für die Krise oder was, welche Krise da jetzt endlich der Auslöser war. Und das ist nämlich auch die Sache. Vielleicht ist dieser Krieg jetzt gar nicht so der Auslöser der nächsten Krise, wird vielleicht natürlich mit reingeworfen in den Topf. Aber du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass wir mitten dieser ganzen Kriegsschlagzeilen das größte Risiko wahrscheinlich auch irgendwie übersehen. Welches nämlich, Stefan?
Ja, viele haben es, die bei uns im Telegram-Channel drin sind, deswegen auch immer gerne reinkommen. Da habe ich das auch letzte Woche schon vor Kriegsausbruch mal angesprochen, dass man da sah, oh, das könnte knacken. Und zwar, ihr seht hier die Private Equity Managers. Ein paar Namen werden euch vielleicht bekannt sein. Apollo Global, Blackstone kennt man und KKR sind auch viele in Europa tatsächlich aktiv. Und Private Equity, also sind im Grunde private Geldgeber, die teilweise Firmen sich in Firmen einkaufen, Firmen restrukturieren, um sie wieder profitabel zu machen, etc. Dieser ganze Private Equity Sektor ist per se ein hochgradig verschuldeter, stark vernetzter, ich nenne es mal Multiplikator im Finanzsystem. Die haben massiv Investitionen in den letzten Jahren in AI und Co. gefahren und tatsächlich dort ihren eigenen Verschuldungsgrad auch nochmal zusätzlich erhöht. Also im Endeffekt, die sind quasi so ein Multiplikator dazwischen, die benutzen logischerweise auch Eigenkapital, leihen sich aber wiederum auch Kapital bei den Banken logischerweise, weil die sind sozusagen, haben ein Kreditrating, um es mal zu sagen, dass sie sich Geld leihen können, wohin gehen mitunter Startups oder auch Firmendienst vielleicht, die quasi ja wirtschaftlich angeschlagen sind, keine korrekten Kredite mehr von den Banken bekommen. Da kommen dann genau so eine, man kann sie vielleicht auch Heuschrecken nennen, Unternehmen wie KKR und Co. rein. Probleme dort sind im Endeffekt gefährlich. Also wenn die Private Equity Manager selber Probleme haben, ist das gefährlich, weil sie insgesamt Kreditmärkte Liquidität aus dem System im Endeffekt dann zu drohen rauszuziehen. Und insbesondere Bewertungsabschläge, das sind im Endeffekt dann die Folge. Und die haben wir ja zuletzt insbesondere zum Beispiel im Softwaresektor gesehen, aufgrund dessen, dass viele sagen, oh, braucht man Software jetzt überhaupt noch? AI könnte da jetzt à la Claude etc. da reinkommen. Das verstärkt diese ganze Probleme zusätzlich. Und das senkt dann in nächster Instanz, und dann kommen wir quasi spannend mit dem Bogen zurück zu Krypto, den Risikoappetit insgesamt global dämpfen. Also der Private Equity Sektor ist im Grunde genommen kein isolierter Sektor, sondern man kann ihn so ein bisschen nennen, ein Hebel im Schattenbankensystem. Ne? Also wir haben ja zum einen mal die Banken und dann haben wir die Unternehmen und die sind dazwischen geschaltet, da wo im Grunde genommen die Unternehmen nicht direkt mit den Banken zusammenkommen und keine Kredite bekommen. Das heißt, um das mal sozusagen auszuführen, Private Equity Stress, der führt indirekt nämlich dann oftmals mit einem Lag. Deswegen ist das auch immer so schwer zu timen, wenn man sagen kann, ja, aber denen ging es ja, die Kurse von denen waren ja zuletzt schon ein bisschen gefallen. Der Lag, wenn es bei denen wirklich schwierig wird, das kommt immer so eine über Zeit und dann kommt, ne, am Anfang gar nicht und dann all at once, um es mal so zu sagen. Und das führt dann im Endeffekt zu Verkaufsdruck in liquiden Märkten, weil im Endeffekt zur Liquiditätsbeschaffung, wenn man im Endeffekt Liquidität dann wieder braucht, werden Aktien, insbesondere logischerweise Risikosektoren, Krypto oder mitunter, das darf man nicht vergessen, auch notfalls sogar Edelmetalle verkauft werden müssen. Also sprich, man braucht dann wieder Dollar, also Cash ist wieder King. Und wir haben jetzt, damit man das mal einordnen kann, wir haben eine große Refinanzierungswelle, nicht nur auf staatlicher Seite. Wir wissen, in den USA müssen sehr viele Bonds und Bills im Endeffekt rollen und quasi neue Kredite aufnehmen, um die alten Kredite bedienen zu können. Und wir haben aber auch in 2026, 2027 auch eine hohe Refinanzierungswelle im PI-Sektor. Und das problematisch werden kann. Und wir sehen, dass die Default-Raten, das ist ein sehr wichtiger Faktor, also wie viele Unternehmen im Grunde genommen defaulten oder wie viele Kredite können nicht bedient werden, die steigen mitunter in der Folge dann stark an. Der Anfang war, das haben wiederum wahrscheinlich einige von euch mitbekommen, Blue Owl in den letzten Wochen, das ist auch der hier ganz unten steht, ne, -60%, die nämlich oder ein Teil derer Fonds bereits Liquiditätsprobleme aufweisen. Das meinte ich, ne? Es gibt dann Probleme mit der Liquidität. Und durch die enge Verdrahtung von diesen quasi Private Equity Managers mit den Banken kann es dann im Endeffekt dann ja zur Abschreibung führen und die Kreditgeber im Endeffekt gehen dann leer aus. Weshalb dann nämlich auch am Freitag, und das war dann schon vor Ausbruch des Kriegs, eigentlich mittelgroße US-Banken teils zweistellig im Wert an nur einem Tag verloren haben. Das hatte alles eigentlich gar nichts mit dem Iran-Geschichte zu tun, auch wenn man ankonnte, okay, da könnte es jetzt zu Problemen kommen. Das war aber nicht das eigentliche Problem. Und das erinnert mich so ein bisschen so quasi, als ich gesehen habe, Scion Bank und so ein paar andere große Titel, das waren auch schon die, die nämlich ja vor gar nicht langer Zeit schon mal in der Bredouille standen. Erinnerungen, weißt du noch, Johannes, Silicon Valley Bank, das waren nämlich Scion und Co., die auch richtig einen drüber bekommen haben damals, die einfach überlebt haben, also vielleicht auch Glück hatten. Summa summarum würde ich einfach mal sagen, das ist ein Faktor, Iran kann ein Faktor sein, wobei ich glaube, man sollte nicht überbewerten. Wir haben also insgesamt Unsicherheit und das macht vielleicht diese Mischung so ein bisschen aus, rund um jetzt wieder neu laufende Strafzollverhandlungen, weil wir wissen, die ganze Geschichte wurde zumindest teilweise in den USA gerade gekippt letzte Woche, mögliche Überbewertungen bei Firmen, die rund um diese ganze AI-Story, die dann wiederum zu Abschreibungen führen können im PI-Sektor und Neubewertungen ganzer Bereiche, das sehen wir gerade aktuell im Softwarebereich. Dann haben wir jetzt den Iran-Konflikt und damit einhergehende Rohölpreissteigerungen. Und ja, das sind also eine ganze Reihe von Headwinds, will ich sie mal nennen, in einem ohnehin statistisch schwachen Midterm-Jahr. Also quasi das so, würde ich das mal subsumieren.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch die Sache, wo man ein Auge drauf haben muss, die Unknown Unknown sozusagen. Gut, das ist jetzt ein Known seit neuestem, würde ich sagen, aber halt den Krieg in Iran, den hatten viele auf dem Schirm, der Markt konnte das einpreisen. Wenn sowas jetzt plötzlich überraschend auftaucht, dann ist das natürlich auch ein Schock für die Märkte und könnte das Pulverfass, wie du schon gerade gesagt hast, das wir ohnehin haben, dann tatsächlich entzünden. Wir blicken mal auf den Markt und die Woche zum Schluss natürlich dann die relevanten Daten aus Wirtschaft und Co. Stefan, was erwartet uns diese Woche?
Ja, wir haben in dieser Woche heute tatsächlich gleich, das spricht, die sollten schon raus sein, wenn ihr das wahrscheinlich hört, wichtige Einkaufsmanager-Indizes fürs verarbeitende Gewerbe. Die waren jetzt im Vormonat wieder erwartend deutlich, erstmalig seit langer Zeit, ich glaube nach 5 Monaten erstmalig wieder über die Marke von 50 gestiegen, sprich wir haben wieder Wachstum suggeriert. Da wird man sehen, bestätigt sich das oder war das so ein einmaliger Outlier und im Endeffekt fällt es wieder unter 50 zurück. Zur Wochenmitte haben wir dann das Pendant aus dem Dienstleistungssektor. Jeweils immer um 16 Uhr deutscher Zeit kommen die raus. Am Freitag, und das ist eigentlich so der Tag, wo ich dann auch ein Stück weit am meisten vielleicht auch drauf gucke, zumal ja Herr Trump auch gesagt hat, der Krieg soll optimalerweise nur eine Woche gehen, vielleicht ist dann auch diese Woche nächsten Freitag dann im Endeffekt, also diesen Freitag dann im Endeffekt rum, haben wir einen ganzen Bündel mit Arbeitsmarktdaten insbesondere. Wir haben die Non-Farm Payrolls, die rauskommen, 14.30 Uhr. Wir haben die US-Arbeitslosenquote und zeitgleich dann auch noch die neuesten Einzelhandelsumsätze. Auch die waren in einem Vormonat mega schwach, also sie waren zurückgegangen. Da hatte man mit leicht positiven gerechnet, die sind deutlich zurückgegangen. Bedeutet, der Verbraucher in den USA will gerade auch nicht konsumieren oder kann nicht, weil er vielleicht kein Geld hat. Und mit Blick auf die Berichtssaison, um das zu komplettieren, haben wir, die dürften jetzt auch schon gerade rausgekommen sein, die ersten Zahlen von Berkshire Hathaway. Oder vielleicht kommen die jetzt die nächsten Minuten raus. Das sind ja die ersten Zahlen nach Rücktritt des Firmengründers Warren Buffett. Da wird man mal sehen, was da so geht. Auch die, nochmal, um das anzuführen, die sitzen gerade auf 380 Milliarden Cash und die sitzen da auch nicht aus Langeweile, sondern die sitzen sich, weil sie sich womöglich auch denken, Mensch, da kommt noch irgendwas. Und dann können wir uns wieder, when blood is in the streets, dann im Endeffekt wirklich wieder vermehrt eindecken. Das ist wieder wohlgemerkt ein All-Time-High in der Cash-Quote bei Berkshire Hathaway. Und am Folgetag haben wir dann morgen das US-Mining-Unternehmen für Krypto wichtig, Riot Platforms, das ist ein neues Zahlenwerk, präsentiert. Nachbörslich am Mittwochabend dann rückte, und das ist für mich vielleicht auch noch interessant, der Unternehmensbericht des IT-Software-Riesen CrowdStrike in Investorenfokus. Wir wissen, die ganzen Softwarebuden waren abverkauft worden. Dieser IVT, der war ja im Grunde genommen sehr hohe Korrelation mit Bitcoin zuletzt. Wird man mal sehen, können die vielleicht positiv überraschen. Und dann haben wir am Donnerstag, glaube ich, war es, den Chip-Giganten Broadcom. Da wird man mal sehen, wie es sich bei dem verhält. Weil ihr habt selber gesehen, die Zahlen von Nvidia waren super. Und was macht der Markt? Sell the news, sell the fact. Und im Endeffekt ging es für den Nvidia deutlich gen Süden, obwohl die Zahlen einfach nur der Hammer waren. Und so, dann sieht man gerade auch so ein bisschen diese ganze AI-Story. Easy gerät zu meinem Stotter, ne?
So, und jetzt noch der Blick auf das Technische. Bitcoin zeigt sich trotz deutlichen Kursabschlägen an den weltweiten Aktienmärkten verhältnismäßig robust und handelt im Wochenvergleich nahezu unverändert. Welche Kursziele, Stefan, auf der Oberseite siehst du, sollte sich die Situation in Nahost doch wieder entspannen?
Ja, ich mache mal ganz kurz den Chart dafür an, damit man es verfolgt. Und zwar haben wir, du hast es gesagt, trotz eskalierenden Konflikt, kann sich Bitcoin, und das war wichtig zuletzt, oberhalb der 65.000 halten. Wir hatten diesen Abverkauf Samstag früh und dann im Endeffekt ging es aber den ganzen Tag über wieder gen Norden. Das war übrigens, wie du auch vorhin richtig gesagt hast, ganz viel Spot-Buying, was da war. Also es waren nicht Leute, die gehebelt gelongt haben, sondern es war sehr viel Spot, was gekauft wurde. Also die Leute haben den Rücksetzer im Endeffekt genutzt. Es untermauert meinen Take des Charts, wonach eigentlich die Bullen trotz undurchsichtiger Situation aktuell weiterhin dagegen handeln oder dagegen halten. Ihr seht ja, weil das ist die Range, die wir jetzt die letzten Wochen haben. Man sollte ja vermuten, okay, jetzt ist da auf einmal noch das nächste Pulverfass aufgegangen, okay, wir gehen eine Etage tiefer. Das ist aktuell zumindest mal bislang nicht der Fall. Du hast recht, es ist noch vorbörslich. Die New York Stock Exchange ist noch nicht komplett offen. Auf der Oberseite schaffen wir es, vor allen Dingen wichtig, kurzfristig wird für mich der Bereich 65.000, können wir diese Zone halten, die ja auch mehrfach schon relevant war, seht ihr hier immer wieder. Können wir die halten, wird es wichtig, schaffen wir die 67.300, Pi mal Daumen, oder vielleicht 400, diese Zone hier rauszunehmen, optimalerweise per Tagesschluss, dann sehe ich eine Chance, dass wir in Richtung 69.000 wieder laufen. Das ist für mich so ein bisschen die Linie in Sand, ist das 2021er Hoch. Und wird diese Marke erreicht und überwunden, hätte Bitcoin nämlich auch, und dafür schalte ich mal schnell in den Tageschart, tatsächlich die 20-Tage-Linie zurückerobert. Ihr seht hier die rote Linie, ist die 20-Tage-Linie. Die war zuletzt, fungierte die hier als Resist, die müssen wir quasi rausnehmen. Dann hätten wir seinen ersten Stein vielleicht geschafft. Das wäre ein wichtiges Zeichen. Und die Chance, dann hätten wir im Endeffekt für eine Folgebewegung in Richtung 70.500. Jegliche Anzeichen dann vielleicht für ein zeitnahes Kriegsende im Iran, gepaart vielleicht auch noch mit starken Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen, könnte Bitcoin dann im Endeffekt an die Oberkante der Seitwärtsrange der letzten vier Handelswochen in Richtung grob 71,6 buxieren. Das ist für mich die Marke sozusagen dieser Range auf der Oberseite. In dem Bereich läuft aktuell auch das obere Bollinger Band. Schaffen wir es tatsächlich, und wir wahrscheinlich nicht in den nächsten Tagen, aber sollten wir es Perspektive schaffen, diesen Bereich dann nach oben aufzulösen, sehe ich eine Chance, dass wir in diese Zone um 73,6 bis 75,3 laufen. Da ist übrigens auch die orangene Abwärtstrendlinie in Form der 50-Tage-Linie. Also insofern, das ist so ein Kursziel, wo ich sage, das ist vielleicht gar nicht unrealistisch, gerade wenn alle von nur noch runterreden.
Und welche Kursmarken müssen wir im Blick haben? Sollte Bitcoin im Zuge eines De-Riskings an den weltweiten Finanzmärkten weiter gen Süden tendieren?
Ihr seht es schon, 65.000 wird die per Tagesschluss aufgegeben. Haben wir einen Bereich 64.000, Das sind quasi die Tage, der Tagesschluss hier letzte Woche auch, der hier gehalten hat. Nehmen wir den raus und das ist meiner Meinung nach ja, das Make or Break auf der Unterseite, kann man mal so einfach sagen, ist diese Zone hier zwischen was ungefähr 63 und 62.000, weil die schlicht und einfach hier im Tief 5. und 6. Februar gehalten hatte. Das hatte hier in der Vorwoche gehalten, das hatte am Wochenende gehalten. Bedeutet, ein Support ist Support, solange er Support ist. Sollte er hingegen aufgegeben werden, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Rückfall an die 60.000 sehen, deutlich an. Und dann sehe ich tatsächlich auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann womöglich auch mit einer anhaltend hohen Volatilität an den Finanzmärkten, gepaart vielleicht auch noch mit schwachen US-Daten, einen Rutsch unter 60.000 sehen könnten. Das wäre dann die Zone um das 88er hier, ungefähr 58,1 bis ja 57,5 grob, kann man vielleicht sagen. Maximal unabhängig davon würde ich sagen, und das sehe ich eigentlich in dieser Woche nicht, weil dafür haben wir uns zu stark gehalten in den letzten Tagen, einen Rückfall bis in den Bereich 55.000 roundabout. Da verläuft ja auch weiterhin der True Mean Price von Bitcoin. Das ist für die nächsten Tage definitiv das maximale Kursziel auf der Unterseite.
Alles klar. Danke, Stefan. Wir sind am Ende angekommen. Wir danken euch fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch zum Marktupdate gibt es dann weitere Chartanalysen von Stefan und hoffentlich auch neue Erkenntnisse zu den aktuellen Ereignissen. Wir freuen uns schon auf eure brennenden Fragen im Live-Chat und sehen uns dort um 12.30 Uhr. Bis dahin könnt ihr auch gerne in der Telegram-Gruppe vorbeischauen und mit Stefan, mir und 3000 anderen Mitgliedern die aktuellen Entwicklungen und entsprechende Krypto-Trades besprechen. Die Gruppe heißt @BTCEcho. Einen Link gibt's aber auch in der Videobeschreibung. Macht's gut, ihr Lieben.
Ja, und dazu logischerweise auch gerne ein Like bei YouTube oder auch bei Spotify, wo ihr seid, da lassen und gerne logischerweise folgen, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bis Mittwoch, ihr Lieben.